ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Irgendwie taucht SWR1 Leutegast Christoph Letkowski recht regelmäßig, sage ich mal, in unseren Wohnzimmern auf. Als Schauspieler im Tatort bei Helen Dorn, Soko, Sesamstraße, Die Bestatterin, Feuchtgebiete.
Sesamstraße? Hast du gerade Sesamstraße gesagt?
Habe ich gesagt, ja.
Wir streichen das kurz.
Ich wiederhole nochmal. Tatort, Helen Dorn, Soko, nicht in der Sesamstraße, Die Bestatterin, Feuchtgebiete, SWR-Produktionen wie Die Vierhändige oder Reste meines Lebens. Machst du aktuell?
Ich drehe eine Serie für das ZDF, darf man das sagen, mit Paulina Roginski.
Darf man sagen, ja.
Genau, das ist sehr lustig. In Prag, da geht es um ihre Ex-Freunde, die sie mal so hatte und sucht irgendwie alle nochmal ab, um zu finden den einen.
Ja. Und der bist du?
Möchte ich nicht sagen. Okay. Möchte nicht drüber sprechen.
Wann ist das zu sehen?
Ich glaube nächstes Jahr, sie macht gerade 60 Drehtage und ich dachte mir so, Halleluja, ich will nicht tauschen mit ihr.
Das stimmt.
Sportlich.
Wie wählst du deine Anfragen aus? Oder ist das eher so eine romantische Vorstellung, die man von Schauspielern hat? Wählen nur, was weiß ich, Daniel Craig und Julia Roberts aus und alle anderen nehmen, was es gibt?
Ich war, glaube ich, mal so drauf und ich konnte es mir auch mal ganz gut aussuchen. Dann wurde ich Vater und dann hat sich alles verändert und dann kam so ein Schalter, den man dann umlegt, du kennst es ja, dass man sich nochmal genau überlegt, was drehe ich, was mache ich musikalisch, womit beschäftige ich mich und zu welchem Preis und das spielt dann irgendwie alles eine Rolle und dementsprechend wähle ich vor allem auch nach privaten Konstellationen.
Dass sich der Fokus im Leben einfach mal verschoben hat, neu justiert hat.
Absolut, ja, genau. Und das Kind also entscheidet dann meistens auch.
Ist es gut?
Ich find's gut, ja.
Du bist auch Musiker. Übers Jahr gesehen, wenn man es oder wenn du es in Prozent aufteilen kannst, wie verteilt sich das?
Wie verteilt es sich? Naja, also du gehst ja mit den Dingen immer schwanger. Also ein Film beinhaltet oft nur so 3 Monate an Vorbereitung und dann an Drehen und dann fertig. Und als die Platte, die hier liegt, die hat, glaube ich, tatsächlich 7 Jahre gebraucht. Vom ersten Schreiben bis das Team zusammensuchen an MusikerInnen, die mitmachen, Finanzierung, dann Artwork, die ganzen Videos. Das ist, und dann, ne, dieser ganze Prozess sind dann tatsächlich 7 Jahre. Also so.
Bist du mehr Musiker als Schauspieler? Siehst du dich als gesamten Künstler, wenn du halt auch noch Videos machst, das Artwork für die Platte?
Ich weiß nicht, ich habe gelernt, die Dinge nacheinander zu machen und nicht gleichzeitig mehr. Das kann ich sagen, dass das irgendwie eine wichtige Erkenntnis war in den letzten Jahren. Und so versuche ich die Dinge vor allem nacheinander zu machen. Aber es hängt für mich alles zusammen. Du brauchst für alles irgendwie Rhythmusgefühl und eine Sprachlichkeit. Und am Ende des Tages hast du die einfach, nennen wir es vielleicht Handschrift oder so. Ich kann das eh nicht beurteilen, das müsstest, wenn dann du oder die HörerInnen.
Also eine Priorität gibt es bei dir nicht, Musik vor Schauspiel oder andersrum?
Nee, das, was gerade wichtig ist, hat Priorität. So würde ich sehen. Die Platte war jetzt wichtig, nach 7 Jahren. So.
Wenn wir auf dein Leben so ein bisschen gucken, ne? Du bist jetzt in Berlin zu Hause.
Yes, Sir.
Kommst aber aus Sachsen-Anhalt.
Ursprünglich, ja.
Wieso musst du da schon nachdenken?
Weil du jetzt fragtest, ob ich daherkomme oder wie ich da, also genau, aber ich bin da geboren,
genau.
Und
groß geworden.
Und aufgewachsen, ja.
Bist du da noch häufiger?
Meine Großeltern leben da noch, Teile meiner Familie und ja, das sind dann so die Schnittmengen.
Und du warst in der Jugend Punk?
Yes.
Also richtig überzeugt. Volles Rohr mit Irokesen.
Volles Rohr, ne? Mit auf die Mütze kriegen und so.
Ja, genau, da habe ich auch noch irgendwas rausgesucht. Gedisst, vermöbelt, gehänselt.
Genau, nur die schönen Dinge habe ich mitgenommen, genau.
Das klingt jetzt erstmal richtig scheiße.
Ja, aber es hat mich zu dem gemacht, der ich bin. Was soll ich machen? Also klar war es kacke in dem Moment, aber...
Ja, das sucht man sich nicht aus, ist mir schon klar. Mhm. Aber du hast dich dem ja auch gestellt. Du hättest ja auch nicht Punk sein können, sondern so wie die...
Auf der anderen Seite?
Ja.
Aber ich merke, so kurze Haare stehen mir so gar nicht.
Gut, du trägst Mütze bei fast 39 Grad.
So. Aber in Sevilla 54, stell dir vor, sei froh, dass das Studio nicht da hat.
Ja, das ist gut, das stimmt. Ja, das hast du vollkommen recht. Was hat denn so deine Jugend dann ausgemacht? War es wirklich nur gedisst, vermöbelt, gehänselt? Nee, hoffe ich nicht.
Ja, aber viel Widerstandsarbeit. So, also die 90er Jahre waren ja so der Aufbruch, die Aufbruchszeit, Freiheit und Suche, sage ich immer ganz gerne, auch für uns Jugendliche. Und da lag das rechte Lager, lag irgendwie näher für die Masse als das linke. Das kannte man nur gar nicht so irgendwie. Oder beziehungsweise kannte man es, aber es war so negativ konnotiert mit dem Sozialismus damals. Also hat man sich im rechten Lager so ein bisschen umgeschaut und da wurden viele abgeholt. Ich kam sehr früh mit Punkmusik in Berührung. Das war mein Glück mit 10 oder 9 Jahren. Und da konnte ich dann direkt andocken und habe gesagt, das finde ich gut. Und fand die anderen nicht. Und dementsprechend musste ich mich dann da durchorganisieren.
Du hattest aber trotzdem Freunde.
Zwei. Wir waren zu dritt, wir waren 3 Punks in einem Radius von 50 Kilometern.
Oh, das ist überschaubar. Es
gab keine Handys, also wir mussten uns immer so Briefe schreiben und so. Wir sind mit dem Fahrrad gefahren viel und haben uns dann irgendwo verabredet. Und dann gab es diverse Neonazi-Straßensperren, durch die man dann durch musste. Aber da können wir nochmal eine extra Sendung machen, würde ich sagen.
Okay, gut. Du warst ein guter Zehnkämpfer, heißt es immer.
Ja.
Wie gut warst du?
Medium. Also so, dass ich irgendwie alles konnte. Aber jetzt dann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich soll zur Sportschule und das jetzt irgendwie profimäßig machen und dann auch diverse Präparate einnehmen, habe ich dann gesagt, muss ich jetzt nicht. Weil kommt doch hinten raus nicht so viel bei rum. Siehe Frank Busemann.
Ja, obwohl der ist...
Der ist gut dabei und gut da, ne? Aber das ist halt auch nur ein Mensch, von dem ich jetzt also als männlicher Vertreter sprechen kann.
Das stimmt. Ich bin noch über was gestolpert, was irgendwie dann eben nicht so in dieses Bild passt, was man dann so hat. Hier Punk, Iro auf dem Kopf. Du warst bei der Bundeswehr, obwohl du eigentlich Zivildienst machen wolltest. Bist du falsch abgebogen oder bekehrt worden?
Beides ein bisschen. Also falsch abgebogen bin ich nicht. Ich wollte eigentlich erst für Menschen mit Behinderung arbeiten. Mhm. Hatte verweigert, aus Gründen. Und dann hat mich mein Dad dennoch zur Musterung geschickt. Ich dachte, okay, ich mach das mal, einfach mal zu gucken, wie das ist. Und da saß ein Hauptfeldwebel, der Meinung war, irgendwie mir einen Kommentar zu drücken, so dass er meinte, ja, sie haben die höchste Tauglichkeitsstufe und so, aber sie wollen ja zu den alten Leuten da ins Heim und denen den Allerwertesten abwischen. Machen Sie das mal. Viel Spaß. Guckte mich so grinsend an und dann habe ich gesagt, okay, wissen Sie was, zerreißen Sie mal meinen Antrag und schreiben Sie mich mal als Offizier rein, damit ich Leute wie Sie rausschmeißen kann. Bin ich wirklich Offizier geworden. Also ich bin das angegangen, bin aber früher ausgeschieden, weil ich den Verein dann in sich auch, da hatte ich sehr viele Fragen. Auch das wäre eine extra Sendung.
Ja, eine zweite
Sendung. Ne? Du schreibst gut, sehr gut, du schreibst mit, sehr gut. Genau, aber dann traf ich da Menschen, die maßgeblich entscheidend waren für meinen späteren Werdegang musikalisch. Bin dann nach Potsdam ans Theater, nach Babelsberg, in Philpark, hab alle Praktikas durchlaufen und dann kam ich in Berührung mit der Schauspielerei und Musik.
Der Vater hat SWR1 Leutegast Christoph Letkowski eine Gitarre geschenkt und dann ging's musikalisch los. Lässt sich das so zusammenraffen?
Das ist sehr gut gemacht.
Ja?
Sehr gut, das ist kurz und knapp.
Wie alt warst du?
Würde er sich freuen. Würde er sich wirklich freuen. Ich war 9, 8, 9, sowas.
Ja?
Ja, so, die Zeit.
Und wenn Punkbands erstmal so deine ersten musikalischen Helden waren, dann war es erstmal auch amtliches Gitarrengeschrammel?
Der erste Song, den ich spielen konnte, war von The Bates. The Bates war eine Band aus Kassel. Zimbel, der ist, glaube ich, auch schon nicht mehr, leider Gottes. Und die waren in den 90ern sehr berühmt und waren auch sogar mal auf dem Bravo-Cover und so. Also die haben es geschafft.
Wow,
das ist crazy.
Yeah. Ja. Musik hat dir sogar geholfen, das Stottern abzulegen, Stottern zu verlieren, singen.
Auch das.
Ja. Hast du das selber gemerkt oder war das irgendwie eine Empfehlung vom Logopäden?
Nee, ich glaube, den gab es damals nicht wirklich. Ich habe einfach alles Mögliche ausprobiert. Also das Stottern liegt ja dann, lag ja wahrscheinlich an einer inneren Unruhe oder an einem mangelnden Selbstwertgefühl. Oh Wunder, wenn du täglich von Neonazis verdroschen wirst. Nein, aber es war so, also das war so die Befreiung und die Emanzipation und das vielleicht auch Erwachsenwerden. Und Musik hat mir halt immer geholfen, nicht zu denken, tatsächlich. Und wenn du halt was machst, wo du einfach dich reinbegeben kannst emotional, dann schaltest du ja tendenziell den Kopf aus. Und das war dann beim Musikmachen der Fall. Und dementsprechend konnte ich dann auch lückenlos singen oder auch artikulieren.
Gibt Musik dir Sicherheit? Jetzt noch?
Ja, schon. Also es ist wie so eine, man kommt so rein in so einen Zustand und dann ist man sehr bei sich, finde ich.
Sieht man bei dir auch, finde ich, wenn du auf der Bühne bist oder auch, mir ist es aufgefallen in anderen Interviews, wenn du über deine Musik sprichst, hast du sehr oft über einen sehr langen Zeitraum die Augen zu.
Ja, genau. Also wahrscheinlich, weil ich auch gute Gedanken irgendwie finden möchte und ich bin eher ein Typ, der während er redet, den Gedanken entwickelt. So, und du vielleicht auch als Zwilling, der gestern Geburtstag hatte, alles Gute nachträglich.
Krebs ist.
Ach, das war schon, ne?
Ja.
Siehst du mal, so gut kenne ich mich aus an der Stelle. So nämlich. Und wo war ich gerade? Wir waren bei
Augen zu.
Augen zu und durch, genau. und das hat dann, da konzentriere ich mich dann einfach, weil ich halt weiß, ich will jetzt irgendwie keinen Quatsch labern, tatsächlich. Und das passiert dann, wie du gerade gemerkt hast, dann doch mal.
Du hast gerade die Augen auf übrigens.
Ja, deswegen. Ja. Ich sollte sie schließen, das wäre besser.
Nein, das habe ich nicht gesagt.
Für alle Beteiligten.
Wann machst du denn jetzt noch so für dich Musik, ohne dass daraus eine Platte werden muss? Setzt du dich hin und... spielst dir einen auf der Gitarre und
ich spiele mir einen auf der Gitarre. So sieht's aus. Ich spiele mir einen auf der Gitarre und sitze dann manchmal auf dem Balkon und klimper so ein bisschen. Ich habe eine sehr schöne Konzertgitarre gefunden neulich. Sehr alt und die klingt brutal und auf der spiele ich sehr gerne und die hat noch sehr viel Seele und sehr viel zu erzählen und die ist ein sehr guter Partner tatsächlich, diese Gitarre. Alle Gitarristinnen da draußen, die wissen, was ich meine. Ein Instrument hat eine Seele und je älter die sind, umso mehr erzählen sie dir.
Und gibt's da bestimmte Momente nach einem stressigen Tag, dass du dich hinsetzt oder einfach, wenn's 39 Grad hat?
Genau. Nee, meistens sind's, ich habe irgendwie eine Line oder ne, ist ja so ein Text oder so und dann versuche ich den irgendwie einzubinden oder habe eine Melodie oder habe einen Riff und das probiere ich dann aus. Manchmal spiele ich auch was nach. Es hat dann irgendwie auch was Meditatives tatsächlich und oft entstehen dann aus diesen Momenten Ideen, die man verfolgen kann und dann irgendwann ein Song.
Das heißt also, wenn du einfach vor dich hinspielst und da kommt gerade was, wo du denkst, ey, Moment mal, das klingt gar nicht so schlecht. Mhm. Was machst du dann? Nimmst du es auf oder bist du jemand, der die Noten aufschreibt?
Nee, ich nehme es auf. Ich nehme es meistens auf im Handy oder oder schreib's mir auf, also tabulaturmäßig und komm dann drauf zurück, wenn ich die Zeit habe.
Okay, und das ist dann so die Sammelphase für eine mögliche neue Platte.
Neue Scheibe oder neue Single. Mittlerweile denkt man ja eher an Singles als in Alben. So, das ist ja so.
Mhm.
Genau. Ja.
Es gibt aber auch Musik, die man im Leben so kennengelernt hat, die nicht so hoch im Kurs mehr steht, ne?
Also, du willst jetzt gerade die Brücke schlagen zu, ich weiß schon wohin.
Ja, du hast den Musikplan schon gesehen. Ich habe einen Song gefunden, der war mal anscheinend ein Lieblingssong von dir.
Wieso bin ich hergekommen?
Ist das so,
wieso bin
ne?
ich hergekommen? Wieso habe ich das gemacht?
No Limit von
7 Stunden Autofahrt.
Unlimited.
Wahnsinn.
Dafür, was hat's denn mit dem Song?
Dass wir das jetzt anhören.
Was hat's denn mit dem Song auf sich?
Das waren die 90er Jahre. Also jeder, der in der Zeit sozialisiert wurde, wusste, dass das war, was überall lief. Also Techno und so Zeug, Thunderdome und dieser ganze Quatsch. Also nicht Quatsch, das hatte ja was, das war ja auch eine Bewegung. Die Techno-Bewegung war ja auch eine wichtige Bewegung, ne? Also so. Die war ja auch irgendwie avantgardistisch und Tour Unlimited war so, die machten so den Spagat zum Mainstream und das ging dann irgendwie, war nicht zu krass und zu anstrengend, sondern man konnte schon auch mitwippen bei uns ein bisschen.
Die Kraft und Bedeutung von Musik haben wir eben schon besprochen mit Schauspieler und Musiker Christoph Letkowski. No Limit, Tour Unlimited, du warst ja gar nicht mehr auf dem Stuhl zu halten.
Genau, und wir haben viele ZuhörerInnen verloren, leider. Du hast es gehört, es sind viele auch jetzt ausgestiegen. Wir haben ja so eine Tafel, da sieht man so, wie die Leute dann kommen und gehen und da
haben wir nicht.
Waren dann nur noch zwei. Das waren zwei Freunde von dir. Die
gut.
Dann,
genau. Lass uns einen Tick ernster werden. über Familie will ich reden. Jetzt haben wir Bedeutung und Kraft von Musik. Familie, wie hast du mit welcher Kraft in deiner als Kind deine Familie erlebt? Was hatte Familie für Werte transportiert?
Kommunikation war ein wichtiger Wert. Also du hast es auch erzählt, wir hatten auch diesen Abendtisch, wo man dann abends immer zusammen saß und sich dann erzählt hat, was war und was lief so.
Ich habe eben erzählt, als die Musik lief, ich habe die Schule abgebrochen, also in der großen Pause mich abgemeldet, nach Hause gekommen und habe meinem Bruder dann gesagt, ab morgen gehe ich nicht mehr zur Schule. Dann meinte er, oh, das wird ja spannend am Abendbrotstisch. Und genauso war es auch.
Musst du auch noch erzählen, direkt auch einen Job klar gemacht, weil du wolltest nicht nur mit einer schlechten Nachricht kommen, sondern hast gesagt, du bist auch direkt Packer bei deinem Onkel?
Richtig, ja, nicht bei einem Onkel, sondern bei einem Freund oder bei dem Vater von einem besten Freund. Ein Lagerjob, genau, weil ich wusste, nur die eine Info ist ein bisschen dünn.
Voll.
Ja. Also, okay, Kommunikation.
Ähnlich wie bei dir, genau. Also auch dieser Küchentisch war wichtig und dieser Zusammenhalt habe ich auch sehr, sehr stark erlebt. Dass man immer kommen kann, dass immer ein Ohr da ist. Also ich bin da sehr dankbar drüber, dass ich diese Struktur hatte. Also auch nicht nur eine gelebte Struktur, also eine Form, sondern eine gefüllte. Also wirklich auch emotional gefüllt und sehr mit Liebe gelebt. Bin sehr froh drüber.
Und dein Punker-Dasein wurde geschätzt oder sagte man dir, du, geh mal vielleicht nicht so ganz auf Konfrontation?
Ja, irgendwann gab es dann auch die Phase, wo das dann auch in so ein leicht deprimierende oder ich weiß nicht, ob es depressiv war, aber in so eine sehr nihilistische Phase dann auch ging. Ich las viel Nietzsche zu der Zeit und Sartre und dann kam mein Vater irgendwann mal hoch und sagte, sag mal, was machst du denn jetzt eigentlich hier? Was soll denn das werden? Also wo willst du denn damit jetzt hin? Da gab es so dieses klärende Gespräch zwischen Vater und Sohn und dann wusste ich, okay, ich muss
was ändern.
Ich muss was machen jetzt.
Und das heißt, dann kam die Bundeswehrzeit, du hast den Irokesen glatt gekämmt und...
Nee, den habe ich gelassen. Ich bin tatsächlich mit Iro zu den Fallschirmjägern, was natürlich auch wieder Zeit für eine neue Sendung wäre. Ja. So wirklich wurde ich sehr gejagt. Aber genau, ich musste dann einfach in Verantwortung gehen und habe gesagt, okay, ich lebe das Leben jetzt und guck mal, was passiert. Gibt es einen schönen Film, Punk, Salt Lake City Punk, wo auch Til Schweiger mitmacht. Das ist einer seiner besten Rollen, finde ich, ein amerikanischer Film aber. Und da erzählt der Hauptdarsteller Matthew Lillard so, wie er nach der Schule aber dann das System von innen sprengen will. Und ich dachte mir so, hey, das will ich auch mal versuchen und ist mir bedingt gelungen bis heute. Aber ein bisschen schon, fand ich.
Okay, also du hast Familie wirklich intensiv und sehr positiv erlebt. Du bist mittlerweile selber Vater. Und mit welchem Auftrag bist du diesen neuen Abschnitt angegangen? Was hast du dir vorgenommen gehabt? Also du hast mal erzählt, du warst voller Vorfreude, logischerweise Vater zu werden.
Total, weil es ja so ein Gamechanger ist, ne, im Leben. Und ich wollte einfach da sein. Ich wollte einfach Vater sein und bin irgendwie ein Fan davon, dass Kinder beide Elternteile haben oder zwei Elternteile haben und auch unterschiedliche Sprachen lernen, ne? Also bei Mann und Frau, also so wie es jetzt bei mir der Fall ist, ist es natürlich auch wichtig, dass du einfach ein Männerbild und ein Frauenbild halt gut abnehmen kannst als Kind und weißt, gut, das ist so und das halt möglichst gleichwürdig passieren lassen. Das war immer meine Idee und ist halt irgendwie anders gekommen und musste mich dann sehr engagieren, damit diese Gleichwürdigkeit nahezu stattfindet, würde ich mal sagen.
Das heißt, ihr seid als Familie, als Paar an dieser Familienherausforderung gescheitert?
Also das Kind kam überraschend, so will ich es mal sagen. Und wenn sowas überraschend passiert, dann muss man sich halt die Karten legen und sagen, okay, wenn man nicht für immer und ewig bestimmt sein soll und das auch erkennt, dann kann man ja trotzdem Elternschaft für immer und ewig oder solange es geht versuchen. Und das war so ein bisschen meine Idee und ich war da aber ein bisschen alleine mit der Idee und deswegen habe ich halt seit 7 Jahren eben auch eine hohe Distanz bespielt, also zwischen Lübeck und Berlin und fahre seit 7 Jahren diese Strecken, stelle seit 7 Jahren irgendwie 2 Haushalte, musste meinen Beruf irgendwie auch auf Eis legen, um Vater eben sein zu können auch und habe dann auch lange eben nicht gearbeitet in der Zeit und habe in der Zeit, also ich nenne es ein Pendelalbum, auf der Autobahn, dann auch diese Songs geschrieben und diese Geschichten erlebt und halt versucht zu verarbeiten und jetzt eben mit der Platte hier finalisiert und jetzt sitze ich hier und wir reden darüber, genau.
Aber das hatte ich ja auch in eine absolute Sinnkrise geschmissen, oder? Also du hast dich selbst in die Psychiatrie eingewiesen?
Genau, irgendwann konnte ich das nicht mehr wegtherapieren, also mit Emotionsregulation, weil du ja ständig auch mit Verlustängsten umgehen musst, wenn es um dein Kind geht. Das ist einfach so, also hier an der Stelle für alle Elternteile, die das Kind hauptzeitlich betreuen, auf der anderen Seite gibt's die gleichen Ängste, so, Spoiler, und ist einfach so und darum musste ich mich organisieren sehr, sehr lange und dann auch mit vielen Familiengerichtsprozessen, die halt auch dann traumatisierend sind, wenn du vor Menschen sitzt, die beispielsweise keine PädagogInnen sind, aber Dinge entscheiden und du vom Glauben abfällst, dann denkst du dir, wo bin ich hier eigentlich? Und dann fühlst du dich wieder so wie in deiner Jugend, so vor diesen Jugendlichen, die dich nicht so mochten. Was wollte ich sagen? Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Darum habe ich mich organisiert und nie aufgegeben. Und dann irgendwann kam ich aber an diese Grenzen, an die systemischen Grenzen nenne ich es halt, aber auch an meine eigenen. Und habe dann gesagt, also bevor ich jetzt hier abnipple und mein Kind keinen Dad mehr hat, sorge ich dafür, dass meine mentale Gesundheit auf andere Art wieder zusammengesetzt wird. Und deswegen musste ich den nächsten Schritt gehen und das war halt dann einfach eine Psychiatrie.
Du hast in Bands gespielt, dann jahrelang nichts veröffentlicht, nichts gemacht wäre jetzt wirklich gemein, weil du hast eben während der Musik lief mir so ein bisschen erklärt, dass du dann jahrelang auf Suche gehst und sammelst, Stoff sammelst, Inhalte sammelst. Und jetzt kommst du auf einmal nach sechs, sieben Jahren
zurück
mit dem Album Hashtag selten so gelacht und arbeitest deine Geschichte auf?
Die habe ich schon aufgearbeitet, glaube ich. Sonst würde ich nicht hier sitzen.
Aber mit dem Song noch mit den Songs nochmal?
Ich habe versucht, Dinge zu konservieren. Für mich, um sie abschließen zu können und vielleicht auch für andere, die sich wiederfinden, wiederentdecken können. Ich finde, das ist ja so ein bisschen die Kraft der Musik, dass man, das ist wie mit so einem Kind ja auch, dass man es irgendwie freigibt und loslässt. Und das hat eine sehr befreiende Wirkung und gleichzeitig kann man anderen Menschen auch was dabei geben, sozusagen.
Hashtag selten so gelacht. Ist es Ironie, weil es eben nicht so richtig viel zu lachen dann gab zuletzt?
Ist viel, ja. Es ist viel. Also, und der Titel hat auch immer wieder eine andere Bedeutung für mich. Also ja, er entstand als ein ironischer Kommentar zu einer Gesamtsituation. Und jetzt sehe ich es aber auch so, dass ich es auch so ein bisschen sehe oder mir wünsche, wie wichtig Lachen ist oder eine Losgelöstheit ist. Und das beinhaltet dann auch, dass man seinen Shit, sage ich immer ganz gerne, so beisammen hat und den klärt für sich, damit man auch wieder frei und beherzt und unironisch halt auch lachen kann. Und so kannst du den Titel in die eine oder in die andere Richtung lesen.
Mhm. Ich habe gesagt, du hast eine neue Platte rausgebracht. Sprichst du von Platte, Album? Was ist es denn mittlerweile? Gibt es das Ding... auf Vinyl, hast du gesagt. Und du bist ganz stolz, weil es das sehr farbenfroh gibt.
Genau, es gibt die Vinyl, natürlich auch mit Booklet und allem drum und dran und schönen Fotos und so weiter, mit Sparkle Rainbow. Das sind dann so bunte Glitzersterne, die sind auf der schwarzen Vinyl und transparent pink. Erlöse davon gehen an den Kinderschutz in Lübeck und an einen psychosozialen Dienst in Berlin für Familientherapien. Und das kann man alles bei mir auf Insta irgendwie sehen und sich dann auch irgendwie da ordern. Es gibt nur da den Kanal und dann signiere ich die und schicke die raus und ein Teil der Erlöse geht dann direkt an Menschen, die es brauchen.
Und weil, Kinder. Weil genau das ist nämlich auch wichtig, das würde ich dann auch noch so als Teil deiner eigenen Geschichte sehen, dass du eben das nicht für dich behalten willst, sondern dass du halt mit der Kohle, die du einnimmst, auch noch ein bisschen was weitergibst.
Genau, also... Genau, es geht darum und ich finde, es ist irgendwie wichtig, dass man jetzt nicht nur seine eigene Geschichte erzählt und sagt, oh mein Gott, guck mal, was ich alles durchgemacht habe, sondern dass man sagt, ey, man ist selber ja nicht alleine damit und vielleicht hat man aber gerade die Möglichkeit, darauf aufmerksam zu machen und es wie so ein Gesprächsangebot wirken zu lassen, dann auch für Betroffene, um letztlich zusammenzukommen und Lösungen zu finden und an Lösungen zu arbeiten, weil ich glaube, nur so und durch so ein kollektives Bewusstsein für die Sache und letztlich für unsere Kinder schafft man das, dass man einfach erzählt und nicht mit dem Finger auf eben andere zeigt, sondern sagt, so sieht's aus, ich bin der Meinung, wir sollten das und das vielleicht verändern und so könnten wir es machen. Wie sieht's aus? Wer hat Lust? Kommt mal an den Tisch so mäßig oder hört euch alle diese Platte an, danach werdet ihr schlauer sein als zuvor. Nein, Quatsch. Aber deswegen sitze ich hier und deswegen spreche ich darüber und freue mich über Menschen, die dann auch darüber reden oder sich auch bei mir melden oder vielleicht in einem nächsten Elterngespräch anders reingehen, im nächsten Familiengerichtsprozess anders dasitzen, ne, mit einem anderen Bewusstsein oder Mindset. Das wäre irgendwie das Schönste, was man vielleicht erreichen kann.
Jetzt ist das Thema ja extrem persönlich und wie nimmst du denn eigentlich eine Auswahl vor, was du in den Songs erzählst und was nicht? Sitzt du dann auch davor und denkst so, nee, das ist zu krass, das nehme ich mal raus. Und wie macht man das? Wie stellt man das an?
Es kommt, wie es kommt. Ich hatte 7 Jahre, also sehr lange am Anfang eine Schreibblockade und die Themen, mein Produzent sagt immer ganz schönerweise, where's the beef, wenn ich ihm einen Song zeige? Also wo ist das Fleisch? Was willst du erzählen? Das ist ja sehr gnadenlos. Ja, Jens, Grüße gehen raus an dich. Beim einen Song mehr, beim anderen Song weniger. Ne? Also ich wusste zum Beispiel, bei Provinz will ich auf jeden Fall irgendwie die Familienrechtssituation irgendwie einklammern und sagen, das will ich mal jetzt schreiben. Und habe versucht, allen Figuren, die da so beteiligt sind, Zustandsbeschreibungen oder Substantive zuzuordnen. in Zuständen dann und habe dann so diesen Text angefangen zu schreiben und kann dann immer sagen, diesen Song widme ich Person XYZ, ohne auch hier Namen zu nennen. Und die, die es hören wollen, die können es hören und die, die es nicht hören, die hören was anderes.
Und die hören es auch raus?
Weiß nicht, ob die das raushören und ich glaube, selbst dann wäre es denen egal oder würden sagen, ja, Künstlertyp. So, ne, so sehr abschätzig vielleicht, ich weiß es nicht. Ist mir aber auch egal, weil am Ende des Tages ist es ein Song, den ich gerne mag, der mehr ist als die Idee, die er mal hatte. Und darum geht's ja, dass es dann auch immer so eine Eigendynamik entwickelt und dann am Ende eben freigelassen wird. So.
Wir spielen jetzt gleich unterm Strich. Erzähl uns da was zu.
Unterm Strich. Ja, das war ein Song, da geht's um letztlich die Selbstermächtigung und dass man ja nicht zu sehr in Beziehungszusammenhängen verharrt, wo man sagt, das tut mir vielleicht nicht gut und trotzdem sich gut verabschieden kann und sagen kann, hey, danke für alles. Es gab einen Song, den hatte ich immer so als bisschen als Referenz von Kishibashi. Das ist der ehemalige Violinist von Regina Spektor. Der hat eine Band, die ist ganz, ganz toll. Und der Song heißt Carry On Phenomenon. Also, ne, zieh weiter, du Phänomen auf Deutsch. Und der hat mich sehr inspiriert dafür. Und unterm Strich hat so ein bisschen auch diese bittersweete Idee von, man lässt sich los, aber man tut es in größter Liebe und so klingt der für mich irgendwie auch.
Hörst du die CD im Auto rauf und runter? Hörst du deine Musik überhaupt selber?
Manchmal. Ich habe sie jetzt, glaube ich, mal auf der Fahrt gehört hierher. Gut, war auch sehr lang. Um so ein Gefühl zu kriegen für den dramaturgischen Bogen, sage ich mal. Und ich find's echt schön, wie die Reihenfolge der Lieder ist tatsächlich. Und das ist ein Album, was man gut hören kann, was auch sehr abwechslungsreich ist, wie ich finde. Auch gerade mit so Featuren wie Serafina Kalze, die dann da bei einem Duett mitmacht und so. Das ist nochmal so, wo du denkst, ah, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist schon irgendwie, also ich mag's und bin auch sehr froh über gewisse Entscheidungen. So.
Ich würde gerne mit dir noch über das Familienrecht reden.
Hey, let's do it, schön. Ja, hey, wer will das nicht?
Das ist aufgesetzte Begeisterung.
Eines meiner Lieblingsthemen.
Du hattest eben gesagt, aufgrund deiner eigenen Vatererfahrungen, dass du an die Grenzen des Systems gestoßen bist.
Yes.
Wo liegen die?
Die liegen da, dass es halt, wir haben es in dem Fall, wenn es um Kinder geht, ja immer einen emotionalen oder einen emotional gelesenen Sachgegenstand. Ne? Du merkst schon, in dem Satz ist schon einiges falsch. Mhm. Und es wird auch entsprechend, also was meine Erfahrungen, mehrere, betrifft, auch dann sehr nüchtern und sachlich gesehen von eben Menschen, die auch nicht im pädagogischen Bereich arbeiten. Was ja eigentlich ein Unding ist. Trotzdem wird es so gemacht und praktiziert. Und selbst wenn du aufgrund deiner eigenen Situation dich dann sehr auch mit Pädagogik beschäftigst und beschäftigen musst, weil das tust du einfach als Elternteil und vor allem auch wenn es Probleme gibt und wenn du halt irgendwie auch letztlich dann Kinder auch aus dem Schussfeld haben halten willst, musst du sehr viel arbeiten, dass du ne, deine Gefühle regulierst und so weiter und das braucht, dann bist du einfach auch ein Pädagoge, wirst du automatisch ein Stück weit. Kennst also dich ein bisschen auch aus. Und dann liest du viel, so wie Jasper Juhl, ein sehr bekannter skandinavischer Familientherapeut. Ganz toll, auch sehr zu empfehlen an der Stelle. Und mit diesem Wissen gehst du in so Prozesse. Und dieses Wissen ist aber wirklich egal. Es ist wirklich egal. Und das ist so ernüchternd und traurig und traumatisierend oft für nicht nur mich, auch andere, auch Frauen. Ne? Also ne, dann meistens für Elternteile, wo ich sage, das müsste nicht sein. Und man könnte ja eigentlich nur sagen, hey, mach doch mal die Arbeit bei Leuten, die das wirklich auch können. Also lagert es doch mal aus. Jetzt hier, das wäre ja auch nicht so schwierig zu sagen, ihr habt jetzt mal hier so und so viele Stunden Familientherapie und bitte. Es gibt aber diesen Zwang nicht in Deutschland. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass man, wenn man erziehungsfähig ist, auch nachweislich, also ich jetzt kein Suchti bin oder irgendwie mich nicht klar kriege, sonst wie, oder mein Kind, ne, oder meine Partner, Ex-Partnerin, ne, gewalttätig gegenüber wäre. Klar, können wir alles besprechen, macht keinen Sinn, soll auch geahndet werden, aber in dem Moment, wo du sagst, es sind Erziehungskompetenzen da, nachweislich wichtig fürs Kind, ne, jemand organisiert sein ganzes Leben sogar um den Wunsch eines anderen Elternteils, so, das muss man auch irgendwie sehen, also die Summe muss man auch sehen und sagen, gut, jetzt müssen wir hier nicht juristisch irgendwie die Sachen verhandeln, sondern ihr setzt euch hier mal an einen Tisch, arbeitet mal eure Traumata auf und dann bitte.
Und deshalb verweist du gerne oder zeigst gerne nach Dänemark, weil es da einen Dialogzwang gibt.
Genau, also du hast in Trennungssituationen wird erstmal das Wechselmodell grundsätzlich als gegeben anerkannt und alles, was darüber oder was dagegen geht, wird dann besprochen, dass man sagt, wieso machen wir es nicht so, und dann muss es Gründe geben, dass es das Wechselmodell nicht gibt. Plus, du hast einfach staatlich verordnete Mediationstermine, die musst du wahrnehmen. Also du kannst dich dem Dialog nicht entziehen, sondern du musst als Elternteil da sitzen, das ist ja auch deine Verantwortung, dass ich ja entschieden, ein Kind zu bekommen, und musst dieses Gespräch führen, was ich super finde. Und derjenige oder diejenige, die es nicht machen, die haben da nicht so gute Karten. So, genau.
Aber ein Dialog unter Zwang ist ja auch irgendwie schon eine ziemlich schlechte Basis.
Es ist eine schlechte Basis, aber irgendwo muss man ja anfangen, finde ich. Und man kann ja auch in Gesprächen merken, mit einer beteiligten Person, die die Expertise hat, wie es aussieht. Also du sagst halt, lass erstmal dieses Treffen stattfinden, und dann macht man zum Schutze des Kindes, sucht man halt die beste Möglichkeit. Wenn jetzt einer nicht so die Fähigkeit hat zu reden oder warum auch immer das so ist, dann würde man ja auch in dem Gespräch merken, ah, das eine Elternteil hat aber schon Issues oder hat schon Themen, vielleicht da nochmal eine Einzeltherapie vielleicht machen und so. Das gibt's ja dann auch. Also es gibt ja dann auch diese Empfehlungen und so. Und so, finde ich, sollten wir es denken. Also wir sollten eigentlich vom Menschen ausgehen und weniger von der Sache.
Jetzt werden's Leute, weiter mit Christoph Letkowski, Schauspieler, Musiker. Du hast eben schon gesagt, deine eigene Familiengeschichte hast du aufgearbeitet, als ich dich gefragt habe, ob das in deiner Musik eine Verarbeitung dessen ist, dass du hast du längst gemacht, sonst wärst du wahrscheinlich gar nicht in der Lage gewesen, dieses Werk auf den Tisch zu legen. Und du hast viele Erkenntnisse gewonnen in den vergangenen 6, 7 Jahren und sagst auch so, Jungs, Männer und Gefühle, das ist irgendwie was schwer einhergeht?
Ja, naja, es ist immer noch so, dass ich beobachte, dass ich das Gefühl habe, dass Frauen einfach das besser können, so in der Masse, würde ich mal meinen, vorsichtig meinen. Und Männer, auch aufgrund der ganzen Nachkriegsgeneration und dann der Übertragung der entsprechenden Väter auf ihre Söhne auch vielleicht oft, da noch ein bisschen mehr Nachholbedarf haben.
So. Das heißt, wir sind noch die harten Hunde, oder was?
Ja, schon. Also auch die Gruppen, es bestätigt sich, wenn du so Gruppen siehst, männliche Gruppen oft siehst, die reden jetzt nicht über, na, wie hast du dich heute gefühlt und so, wie sieht's aus? Und, also ich will jetzt nicht, dass man jetzt den Mann an sich versoftet, aber dass man einfach ein Bewusstsein schafft für, noch mehr schafft für mentale Gesundheit, für Gefühle per se, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und dass es einfach auch eine Währung ist im Umgang. Also ich habe meinem Kind zum Beispiel habe ich ein Gefühlebuch organisiert, wo wir irgendwie aktiv jeden Tag tagebuchmäßig die Gefühle beschreiben, die wir am Tag hatten. So, ne? Und das ist, finde ich, glaube ich, ein guter Schritt, so, um dahin zu kommen. Später.
Aber da wird's dann natürlich, du hast ja eben schon so angerissen, nicht die Jungs und Männer nicht versoften, aber es gibt ja dann genügend, du Weicher, jetzt kommst du mir hier mit Gefühlen. Das gibt's ja auch immer noch.
Ja, das gibt's auch natürlich immer noch, und vielleicht ist es auch manchmal, liegt's auch manchmal an der Herkunft, an der sozialen Herkunft vielleicht auch, und trotzdem schafft man es in jedem Bereich seine Arbeit zu machen, finde ich. Also ich, der mir sagt, ja, will ich nicht, kann ich nicht, das, ich sage immer, kann ich wohnen in einer Wenigstraße, weißt du? Ne, ist ja so. Und dann, das geht. Man muss es nur wollen. Und du merkst halt am klarsten, merkst es dann, wenn Extremsituationen auf dich einprasseln und wie du dann auch oft als Mann damit umgehst. Also hülle ich mich in Schweigen, hülle ich mich in, ich fresse es in mich rein, hülle ich es in Aggression oder in Süchte, ne? Also alles, was wir haben, die ganzen Zahlen, Alkoholismus, selbst Suizide, männliche, sind einfach wahnsinnig hoch. Und deswegen ist es so wichtig, finde ich, da einfach ein Bewusstsein zu schaffen, dass wir können auch nur darüber reden und sagen, hey, lass uns das klar machen, dass es okay ist, und lass es uns nicht belächeln. So. Und ich finde, je mehr als Mann man auch darüber spricht, machen ja auch viele Kolleginnen, dann Männer von mir auch, umso normaler wird's. Es ist einfach nur, ne, die stete Faust hüllt das Gesicht in Anführungsstrichen oder der Tropfen den Stein, du weißt, was ich meine, in dem Fall, und dann wird's irgendwann normal. Oder wie Schopenhauer sagt, neue Ideen durchlaufen 3 Stadien, erst werden sie belächelt, dann werden sie bekämpft und am Ende des Tages werden sie jetzt völlig selbstverständlich hingenommen.
An welchem Punkt sind wir?
So ist es immer. Wir sind beim Kampf noch, glaube ich, und beim Belächeln. Liegt aber auch von Region zu Region unterschiedlich. Also da, wo ich war, werde ich immer noch belächelt. Also im Norden, im westlichen Norden Deutschlands sozusagen. Genau.
Und dann gib mir mal ein bisschen was mit an die Hand, wie wir das, klar hast du jetzt kein Rezept aufgeschrieben, wie das gehen kann, aber du hast ja eben schon mal aus deinem Privaten dieses Gefühlebuch angesprochen. Wie kann man das tatsächlich angehen im Alltag?
Ich finde, ja, in dem Moment, wo du halt merkst, du bist überfordert, du kommst nicht, du kannst es, also du spürst es nur, kannst es nicht kommunizieren, finde ich, mach den Schritt, kommuniziere es deiner Partnerin oder den Menschen, die um dich herum sind, besprich es nach. Zum Beispiel bespreche Dinge immer mit meinem Kind doch nach, wenn was passiert und ich selber ertappe mich auch in alten Mustern und merke, scheiße, da hast du jetzt einfach nur reaktiv gehandelt. Und sagt dann, du, ey, das war gerade so doof von mir, da konnte ich gerade das und das nicht. Und dann lernt mein Kind halt auch gleich, ja, cool, Papa redet darüber, er bespricht es nach und so, kann ich verstehen, ne, auch wenn er sich die Zeit nehmen muss dafür, aber er bespricht es, er macht es. Und ich glaube, das ist wichtig, das ist mein Beitrag als Vater, wie viele Kinder sehe ich oder höre ich, wo die sagen, ja, mein Vater redet nicht so viel oder der ist so und so und so und so oder macht das so. Und das ist so, als Vater versuche ich das halt, irgendwie zu machen, zu, ja,
das
zu
sind leisten. Da sind wir wieder beim Thema Kommunikation in der Familie, wie es in deiner Kindheit auch schon war. Die hast du ja hervorgehoben.
Absolut, ja, genau. Und das ist ja, jede Generation macht es anders und wir versuchen es einfach auch besser zu machen oder uns bewusst zu machen. Und jeder hat da, finde ich, auch seine Wege und seine Schritte. Also jemand, der wirklich einen hart traumatisierten Vater beispielsweise hat, der einen früher geschlagen hat oder so, der wird es jetzt vielleicht nicht so, der wird jetzt nicht so einen Riesenschritt machen können bei seinem eigenen Kind, dass er dann, ne, so, also weil der muss ja auch erstmal seine Arbeit machen. Aber darum geht's letztlich, dass wir unsere Arbeit machen und uns in Belastungssituationen auch reguliert bekommen. Ne? Und wenn wir das nicht schaffen, brauchen wir dann aber auch, finde ich, ein System, was erkennt, dass wir belastet sind, auch oft in Familien, Streitereien und so weiter und nicht sagt, ja, der Typ ist belastet dann und der ist beispielsweise gerade gewalttätig oder süchtig. Wir entziehen dem jetzt mal das Kind. Also ich breche jetzt keine Lanze für gewalttätige Männer. Das gehört alles verboten und muss bestraft und geahndet werden, völlig richtig, aber ich gucke als Kind trotzdem drauf auf ein Elternteil, was dann droht zu verschwinden, im schlimmsten Fall, wo ich mir einfach wünsche, dass man einfach von Systemseite sagt, der braucht Hilfe, der muss was machen und wir möchten ihm auch vielleicht ein Angebot machen, ne? Neben der Tatsache, dass wir ihm sagen, dass sein Verhalten gar nicht geht. Und ne, weil ich gerade eben diesen Bericht auch hier gezeigt habe von der aktuellen Justizministerin, die halt den Umgang für gewalttätige Väter, in dem Fall meistens Väter, 80% in das, reduzieren möchte, wenn die halt gewalttätig sind, auch psychologisch gewalttätig werden. Wo ich sage, ja, absolut richtig, aber guckt euch bitte auch die Dynamik an und das System an, in dem diese Familien stecken. Das ist ganz wichtig. Und nicht nur mit dem Finger auf diejenigen zeigen und sagen, du verhältst dich wie falsch. Was er definitiv tut.
Ich habe dein Album freundlicherweise hier auf dem Tisch liegen. Hashtag selten so gelacht. Es fällt auf diese Maske.
Ah, Mr. Bunny.
Ja, ich hatte ein paar Schwierigkeiten, das Tier zu erkennen. Ist das schlimm?
Nö, ist ja von hinten zu sehen nur.
Hast du die selber gestellt? Es ist, ich versuch's zu beschreiben, aus einem Jute-Sack ein Tiergesicht. Ich dachte erst, es wäre ein Känguru, entschuldige. Aber es ist Mr. Bunny und damit also der Hase. Der taucht ja bei dir auch auf der Bühne auf. In den Videos bist du mit Maske, aber auch ohne zu sehen, aber sehr viel mit. Und bei Bühnenauftritten hängt Mr. Bunny, also die Maske, am Mikrofonständer.
Genau, wenn ich mich von ihm dann löse irgendwann, genau.
Ist das eine Art Partner auf der Bühne von dir oder was? Oder wo, also welche Bedeutung hat er?
Ich habe, als ich in der Klinik war, angefangen, so visuelle Konzepte zu entwickeln für die ganzen Videos letztes Jahr. Und hatte dann stieß auf so eine portugiesische Künstlerin, die diese Masken halt händisch machte. Und fand das einfach toll, die Sachen. Und die stehen für mich halt so ein bisschen als das Ungewisse, Ungeahnte, Unberechenbare, was uns ja allen zuteil ist. Wenn uns halt Gedanken einholen, die wir nicht so toll finden. Und ich habe das so ein bisschen so ein Anti-Crow-Ding gemacht. Also alle anderen haben eigentlich die Maske und nicht ich. Also und alles sitzt hier so ein bisschen im Nacken. Beziehungsweise wenn ich die Maske trage, bin ich halt dann wahrscheinlich die personifizierte Angst oder so. Und so zieht es sich halt bei allen Videos wie so ein roter Faden durch und wird am Ende dann bei Provinz, beim letzten Video, dann auf Kinder übertragen, wo halt eine Person, also die diese Hasenmaske trägt, dann Kinder mit diesen Masken ausstattet. Nur als Sinnbild für die eigenen Traumata oder Themen zu übertragen. So. Und so habe ich das einfach gedacht. Das war auch eine Reise, die mir dann so von Song zu Song irgendwie nicht zugeflogen ist, aber die sich entwickelt hat im Laufe der Zeit. Und ich bin sehr froh darüber, dass es so irgendwie so aufging tatsächlich. So.
Ich hatte am Anfang der Sendung dich gefragt, wie du dich siehst, Musiker, Schauspieler oder Künstler. Du hast ja künstlerisch ja dann wirklich noch einen Tick mehr drauf, als nur in An- und Abführung Schauspielerei und Musik machen, sondern du machst halt eben deine eigenen Videos und du hast auch schon für andere Bands Videos gemacht. Machst du das auch noch weiterhin für andere oder momentan nur für dich?
Wenn ich eine Idee habe und eine Geschichte habe, die ich irgendwie innerlich unterschreiben kann und die mich interessiert, mache ich das voll. Es sind einfach nur andere Zeiten jetzt, ne? Also so ein Budget bei Feine Sahne Fischfilet damals, das waren 16.000 Euro für dieses historische Projekt, so war es ja, weil es ja in der DDR spielte, in der ehemaligen, hatte ich irgendwie 16.000, 17.000 Euro nur fürs Machen. Also da habe ich jetzt nichts verdient, aber das ist in Zeiten von TikTok, wo die Zuschauenden ja nur noch 15 Sekunden irgendwie aufnehmen. Ist ja so. Also ist ohne Wertung, aber das ist ja mittlerweile der Gang der Zeit.
Und ja, ohne Wertung ist schon eine Wertung.
Eine Wertung ist einfach ein Zustand. Es ist eine Feststellung, weil ich ja auch sehe, wie längere Videos laufen. So gut wie gar nicht. Also du kannst das zwar machen und kannst diese Videos auch machen, aber du müsstest eigentlich deine inhaltliche Aussage mittlerweile in 15 Sekunden erzählen. Das ist, ja, muss ich mich noch ein bisschen reinarbeiten, glaube ich. Ich bin da noch nicht so angekommen.
Muss man das oder ich kann man sagen, nee,
mache
ich nicht?
Ich weiß nicht. Also ich mache natürlich auch Reels und so kurze Sachen und so weiter. Aber mir liegt dann schon am Herzen, dass ich dann auch die 3 Minuten und den Bogen auch irgendwie auserzähle.
Um eine Geschichte zu transportieren. Ja. Also das geht halt dann eben nicht in 15 bis 30 Sekunden.
Ja, das stimmt. Und trotzdem, also denke ich trotzdem aber auch die 15 Sekunden mit, dass man das dann auch irgendwie teilen kann und kurz zeigt und wen es interessiert, der schaut dann eh rein. Also so, weißt du, was ich meine? Und ich glaube, so vielleicht generiert sich auch so Qualität. Also dass man sagt, wenn man wirklich ein gutes Video machen will, dann muss es aber auch die 3 Minuten tragen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt bei mir trägt. Ich bin ja befangen quasi.
Das stimmt.
So, was soll ich sagen? Ich hoffe, dass es trägt. Ich gebe mir auf jeden Fall immer alle Mühe oder habe sie mir gegeben bei allen Videos, bei allen 12.
Und aber jetzt, du kriegst ja ein Feedback.
Ja, also es ist schon, ich merke schon so die ganzen Rückwärtsvideos, also wo ich irgendwie rückwärts 4 Minuten 30 laufe und das dann vorwärts abspiele, das ist dann schon, da hat man dann schon Fragen, wenn man das sieht, was ich gut finde. Oder jetzt bei Provinz mit den Kindern, das war auch eine sehr tolle Arbeit mit den Kids bei einer Theatergruppe in Lübeck. Für die war das ganz wichtig, als abschließendes in der 4. Klasse so ein Musikvideo zu drehen und in den Schauspielberuf reinzuschnuppern. Das war schon ein Highlight für die und die haben mir auch super viel gegeben. Also das war tatsächlich eine Kooperation, eine Herzenskooperation tatsächlich.
Aber das machst du, wirst du auch weiterhin machen?
Total. Also wenn ich wieder Stoffe habe oder wenn Leute kommen, die irgendwie was machen wollen, weil sie sagen, ich mag deine Handschrift, klar, bin ich immer offen für. Logisch.
Christoph Letkowski in SWR1 Leute, vielen Dank fürs Kommen.
Ich danke dir.
Und vielen Dank für die offene Art und bleib weiter so kreativ.
Ich gebe mein Bestes. Du auch.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.